Heute jährt sich der Angriff auf Connewitz zum 5. Mal. Es war der größte Angriff auf das Viertel seit den 1990er Jahren. Kannst du vielleicht einfach noch mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich passierte am 11. Januar 2016?
Also der 11. Januar 2016 war so wie heute auch ein Montag. Das war noch die Zeit, in der Legida, also der Leipziger Pegida-Ableger, immer seine Demonstrationen hatte. Und an dem Tag hat er seinen ersten Geburtstag als Jahrestag gefeiert. Dafür wurde auch bundesweit mobilisiert. Und quasi zeitgleich zu dieser Legida-Feier in der Leipziger Innenstadt griffen dann so 6 Kilometer entfernt im Süden von Leipzig. So, da waren rund 250 Menschen aus dem rechten Hooligan-Spektrum, teilweise organisierte Neonazis, zogen durch Leipzig-Connewitz, bewaffnet mit allen möglichen Schlagwerkzeugen, also Eisenstangen, Holzlatten mit Nägeln, Totschläger, teilweise so Leuchtspur-Schusswaffen, und haben dort dann Autos beschädigt, haben Kneipen angegriffen, haben versucht, in Kneipen, in denen Menschen drin waren, reinzukommen. In einem Dönerimbiss haben sie einen Sprengsatz gezündet. Allein in diesem Imbiss gab es so um die 20.000 Euro Sachschaden. Eine Person wurde verletzt, weil mit Leuchtspurmunition durch deren Fenster geschossen wurde. Also mindestens 5 Personen sind bekanntermaßen an dem Abend verletzt worden. Einziger Grund wahrscheinlich, warum es nicht noch mehr Verletzte gab, war, dass ein Großteil der Bewohner des Viertels zu dem Zeitpunkt in der Innenstadt bei der Gegendemonstration zu Legida war. Mhm. Und an dem Abend war dann die Polizei auch relativ schnell vor Ort. Die Angreifer haben sich relativ sicher gefühlt, sind einmal durch dieses Viertel gezogen, haben dabei Sachen demoliert, Autos angegriffen etc. Und dann sind sie wieder umgedreht, als die Polizei kam, und sind in eine Seitenstraße geflüchtet, an deren Ende das Polizeirevier lag, und wurden dort dann von der Polizei zu einem großen Teil eingekesselt und auch noch festgenommen.
Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, wie sich die Polizei an diesem Tag verhalten hat. Jetzt gab es im Vorfeld des Angriffs ja aber auch einige Hinweise, dass ein solcher Angriff geplant werden würde. Wie würdest du denn da insgesamt das Verhalten und Agieren der Polizei an diesem Tag bewerten?
Also grundsätzlich ist es so, dass lange vorher eigentlich klar war, dass es eine bundesweite Mobilisierung zu dieser Legida-Veranstaltung gibt. Das wurde auch so vom Verfassungsschutz vorher in einer Lageeinschätzung kommuniziert. Es wurde lange vorher teilweise auf Facebook schon angekündigt, auf einschlägigen Seiten. Da wurde dazu aufgefordert, sich für sein Land gerade zu machen. Es gab, wie sich dann später herausstellte, wirklich eine sehr, sehr große Vernetzung über Chatgruppen. Und all das hat nicht dazu geführt, dass anscheinend eine massive Beobachtung dieser Szene im Vorhinein passiert ist. Also es ist auch so, dass die Angreifer sich ja, bevor sie in Connewitz angegriffen haben, erstmal außerhalb von Leipzig an einem Parkplatz versammelt haben, dort in kleinen Gruppen dann näher an dieses Viertel rangefahren sind, um dann dort als Gruppe gemeinsam nochmal loszuziehen und anzugreifen. All das waren Aspekte, bei denen die Polizei schon vorher hätte agieren können und die sie eigentlich hätte beobachten können, wenn man dieser Lageeinschätzung des Verfassungsschutzes eigentlich gefolgt wäre.
Also man hätte die Ereignisse an diesem Tag im Prinzip sehr gut vorhersehen können und demnach vielleicht zumindest auch teilweise verhindern können. Kommen wir vielleicht zu den Ereignissen kurz nach diesem Ereignis. Knapp 200 der Tatverdächtigen werden wenige Minuten nach diesen Ausschreitungen festgesetzt. Allerdings laufen die Prozesse noch immer. Wieso läuft das denn alles so schleppend? Hast du dazu eine Einschätzung?
Also erst einmal hat es grundsätzlich sehr lange gedauert, bis das überhaupt anfing. War erst der erste Prozess gegen diese Connewitz-Angreifer fand in Leipzig im August 2018 statt, also mehr als 2,5 Jahre nach der Tat. Das hat zum einen damit zu tun, dass es einfach wirklich eine riesige Menge an Angeklagten natürlich ist und dementsprechend eine große Anzahl an Verfahren. Und zum anderen war es so, dass die Staatsanwaltschaft dort natürlich das Problem hat, diesen Angreifern, die dort festgesetzt waren, im Zweifelsfall etwas nachzuweisen, was sie tatsächlich getan haben. Also das ist ja immer die große Frage, was passiert bei Taten, die aus großen Mengen heraus begangen werden. Da wurde jetzt natürlich, da stützt man sich jetzt auf diese Regelung zum ostentativen Mitmarschieren, heißt das, um die Beteiligten gegen besonders schweren Landfriedensbruch zu verurteilen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das alles erstmal sehr verspätet angefangen hat. Und letztendlich würde ich auch einfach sagen, dass es einer gewissen Überlastung der Justiz natürlich auch geschuldet ist, dass ein solches, naja, so Mammutverfahren, wenn man die jetzt mal alle so zusammennimmt, nicht mal eben an einem Tag abgehandelt ist.
Mhm. Du hast es jetzt schon Mammutverfahren genannt, weil es ja auch um eben sehr viele Personen geht. Und bis jetzt sind 124 Angeklagte auch rechtskräftig verurteilt worden. Diese Urteile, die wirken von außen betrachtet aber sehr milde. Die meisten von ihnen sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Wie können diese Urteile denn deiner Meinung nach bewertet werden?
Ich tue mich schwer damit, das Strafmaß explizit zu bewerten, weil, also zumindest wenn es darum geht, dass dort Menschen, denen teilweise nichts anderes nachgewiesen werden kann, als dass sie mitgelaufen sind, dass sie ja dann doch immerhin zu einer Haftstrafe, wenn auch auf Bewährung, verurteilt werden. Was sich aber auf jeden Fall zeigt, ist, dass die Aufarbeitung der Hintergründe und die genaue Einordnung einzelner Akteure vor Gericht überhaupt nicht dem entspricht, wie man das sich möglicherweise vorstellt. Also dass Verbindungen in die organisierte Neonazi-Szene nicht thematisiert werden vor Gericht, dass auch die herausgehobene Rolle möglicher einzelner Akteure nicht wirklich thematisiert wird, sondern dass es ein mehr oder weniger einheitliches Strafmaß gibt, dass es für die Aussage, ich war dabei, ich gebe zu, dass ich dort mitgelaufen bin, ohne dass ich irgendwas kaputt gemacht habe, und damit bekomme ich dann eine Bewährungsstrafe und man kann diesen Prozess relativ schnell und unkompliziert über die Bühne bekommen. Also das ist so, glaube ich, der große Kritikpunkt, den man an diesem Verfahren äußern kann.
Damit hast du im Prinzip eine Frage beantwortet, die ich dir jetzt stellen wollte. Die Aufgabe eines Gerichtsprozesses ist ja eben nicht nur Urteile zu fällen, sondern vor allem, wenn es um politische Straftaten geht, ja auch vielleicht aufzuklären, also die Netzwerke und Zusammenhänge hinter den Taten aufzudecken, was in gewisser Weise, so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, versäumt wurde. Ich würde gern nochmal auf zwei konkrete Personen zu sprechen kommen. Also für viele Beobachterinnen ist ja diese lange Verfahrensdauer möglicherweise an sich schon ein Skandal. In den Prozessen wurden aber noch weitere Skandale publik, nämlich zum Beispiel die Fälle Kersten H. und Brian B. Kersten H. beteiligte sich an dem Angriff und arbeitete danach noch weitere 3 Jahre als Justizvollzugsbeamter. Und Brian B. ist eng vernetzt in der rechten Kampfsportszene, trägt rechte Tattoos und machte 2016 sein Referendariat beim Landgericht Chemnitz. Kannst du mehr zu den beiden Fällen sagen und vielleicht auch einordnen, was das über die sächsische Justiz aussagt?
Okay, fangen wir mal bei dem Justizvollzugsbeamten an. Da ist es tatsächlich so, es gibt bisher meines Wissens nach noch kein Urteil gegen diese Person. Kerstin H. wurde an diesem Abend bei diesem Angriff festgesetzt und hat am nächsten Morgen gegen 9 Uhr, wenn ich richtig in Erinnerung habe, seinen Dienst wieder in der JVA Bautzen angetreten und hat danach dann nochmal, glaube ich, 1 oder 2 Jahre in der JVA Leipzig gearbeitet und dort auch potenzielle oder Mittäter bewacht, also auch wirklich auf den Stationen gearbeitet, weil er diese Tatbeteiligung und das gegen ihn laufende Verfahren verschwiegen hat. Was er dann auch noch gemacht hat, ist immer wieder nicht zu seinem Prozess erscheinen. Also es gab jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Versuche einer Verhandlung gegen ihn. Teilweise wurde ein Haftbefehl gegen ihn auch ausgestellt, weil er nicht erschienen ist. Da ist natürlich das große Problem, dass je länger diese Verfahren nach hinten gezogen werden, umso mehr die Zeit, die seit der Tat vergangen ist, den Angeklagten zugutekommt. Also das heißt, wenn sie sich seitdem nichts Neues haben zu Schulden kommen lassen, sprich das für die und im Zweifelsfall bekommen sie ein niedrigeres Strafmaß. Und mittlerweile fällt das Regelstrafmaß, das nicht überhaupt noch ausgesprochen wird, meistens unter einem Jahr Haft auf Bewährung aus. Und das wäre zum Beispiel ein Strafmaß, mit dem auch ein Beamtenstatus weit erhalten bleiben könnte. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass er automatisch als JVA-Beamter weiterarbeitet. Da könnten dann auch noch Disziplinarverfahren folgen. Aber grundsätzlich könnte es ihm theoretisch die Möglichkeit geben, trotz einer Verurteilung weiter diesen Beamtenstatus als Justizvollzugsbeamter zu erhalten.
Mhm. Und ich hatte noch zu Brian B. Die nächste Frage gestellt.
Brian E., das war interessanterweise einer der Personen, die als erstes schon 2008 verhandelt wurden. Und zum Zeitpunkt des Angriffs war diese Person noch Jurastudent, durfte dann nur unter Auflagen aufgrund des laufenden Verfahrens in das Rechtsreferendariat einsteigen. Also durfte dort zum Beispiel nicht im Staatsschutzfälle bearbeiten, hatte keinen Zugriff auf sensible Daten. Das war zumindest eine Bedingung, die aufgrund dieses laufenden Verfahrens rausging. Und das war auch ein Fall, bei dem sich eine gewisse Verzögerungstaktik gezeigt hat. Also da wurde dann gegen das erste Urteil Berufung eingelegt. In den Berufungsverfahren mussten Termine mehrfach verschoben werden, weil er sich krank gemeldet hatte. In einem Fall kam an dem Tag der Verhandlung dann die morgens auf Nachfrage die Krankmeldung, dass er am Vorabend beim Boxtraining K.O. geschlagen worden sei und deswegen nicht kommen könnte. Und das hat alles dazu geführt, dass dieses rechtskräftige Urteil gegen ihn, was möglicherweise zur Folge hätte, dass er das Referendariat vorzeitig beenden muss, nach hinten geschoben wurde. Und letzten Endes kam dieses Urteil erst wenige Wochen vor den Prüfungen zum zweiten Staatsexamen, sodass sich dann sein zuständiger Dienstherr in der Justiz dazu entschlossen hatte, dass es ein zu großer Eingriff sei, angesichts dessen, wie viel Zeit er jetzt schon in diese Ausbildung gesteckt hätte, das jetzt ihn nicht zur Prüfung zuzulassen. Auch da ist es natürlich wieder eine sehr, sehr strittige Grundsatzfrage, inwiefern jetzt man sagen kann, der Staat bildet hier einen Staatsfeind aus, der Staat schützt bewusst jemanden. Es ist natürlich auch ein ganz, ganz massiver Grundrechtseingriff, wenn jemandem eine Berufszulassung verwehrt wird. Grundsätzlich gab es aber natürlich Ermessensentscheidungen, die da die Justiz hätte treffen können, die sie nicht getroffen hat, zugunsten des Angeklagten.
Also es geht am Ende natürlich eben auch um diese Grundsatzfragen, die du jetzt zum Schluss nochmal angesprochen hast. Und damit würde ich ganz gerne dieses Gespräch auch abschließen. Also dieser Angriff ist ja jetzt 5 Jahre her. Was würdest du sagen, hat jetzt gesellschaftlich, so gesamtgesellschaftlich, dieser Angriff für eine Bedeutung? Und wie geht es da jetzt vielleicht auch noch weiter in diesen Prozessen?
Gesamtgesellschaftlich, finde ich, hat dieser Angriff eine wichtige Bedeutung in der Form, dass man ihn nicht vergessen sollte. Wenn man sich anguckt, was im September 2018 in Chemnitz passiert ist, als man gesehen hat, wie schnell eine bundesweite Vernetzung und Mobilisierung einer gewaltbereiten Rechten auf der Straße möglich ist, da hat sich eine sehr, sehr große Überraschung aller Orten gezeigt und nur einige wenige haben dann darauf hingewiesen, ey, guckt mal, das ist vor 2,5 Jahren in Konnewitz genau so gewesen. Da haben sich genau dieselben Gruppen kurz geschlossen und haben diesen Angriff durchgeführt. Also dieses Gewaltpotenzial, dieses Bedrohungspotenzial, das von einer, auch subkulturell organisierten Rechten in Verbindung mit Kampfsport ausgeht, das ist etwas, was nicht vergessen werden sollte. Und das ist meiner Meinung nach somit das Größte, was von diesem Angriff nach wie vor in Erinnerung bleiben sollte.